In der heutigen Folge mit der lieben Barbara besprechen wir Themen wie war eigentlich die Herausforderung zum Thema Data und AI vor 5 Jahren? Wie ist sie jetzt? Auf was müssen wir eigentlich in der Zukunft achten? Wie kriegen wir das Thema Data intern eigentlich überhaupt gepusht? Auf welche Ressourcen müssen wir achten? Und wo geht für uns eigentlich die Reise hin? Von daher eine spannende Folge, wo zwei Beratersichten einmal miteinander sprechen. Barbara macht das schon länger. Ich bin ja erst seit kurzem noch mal ein bisschen weiter im externen Game. Von daher seid gespannt und hört euch die Folge an.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen bei My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Anfang auch hier nochmal der Hinweis, wir nehmen vor Ort auf. Wer also Interesse hat, uns beide mehr oder weniger in Farbe zu sehen, der nutzt die Chance und wechselt jetzt auf YouTube. Wer einfach nur den Ton haben möchte, der kann natürlich auch sozusagen weiter hören und muss nicht zwangsweise wechseln. Mir gegenüber sitzt auf einer wunderbaren Designer-Couch, anscheinend, die liebe Barbara. Hi Barbara.
Vielen lieben Dank für die Einladung auf der wahnsinnig schönen grauen Designer-Couch.
ja, wir verraten den Designer nicht, aber es ist wirklich, wir haben vorhin geguckt, es ist in der Designer-Couch. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann werden wir, glaube ich, haben wir ja gerade im Vorgespräch, als wir noch außerhalb des Setups standen, gemerkt, dass wir recht schnell zu Themen finden. Erzähl mal, dann werden wir auch schnell zu Themen finden, von daher leg mal los.
Barbara, ich habe vor jetzt über 25 Jahren mal an einer Uni Mathe, Finance und Psychologie studiert.
Ja.
Und mit dem Jobeinstieg mache ich jetzt nichts anderes, als in allen Varianten rauf, runter, Data und AI, insbesondere auf der Strategy- und Research-Ebene, seit jetzt über 20 Jahren, in Product, in Operations, rauf, runter, querbeet.
Was ist bis jetzt die spannendste Rolle, die du begleitet hast?
Oh, die spannendste Rolle, glaube ich, sind immer wieder, wenn es tricky wird. Also ich liebe natürlich, wenn ich eine angebliche Blackbox aufmachen darf. Das ist immer wieder geil.
Was ist eine Blackbox für dich?
Eine Blackbox ist, wenn irgendjemand oder Teams haben Modelle gebaut, die tun nicht mehr, was sie tun.
Ja.
Die Teams sind im Zweifelsfall weg, Führungskräfte, wer auch immer, alle weg.
Ja.
Und dann musst du die Hood aufmachen, um das irgendwie zu fixen. Das ist definitiv
das
immer
heißt,
wieder cool.
Wie du jetzt auch hier sozusagen live vor mir sitzt, krempelst gerne die Arme hoch.
Definitiv.
Ja?
Definitiv. Also das finde ich immer mega cool, dann rauszugucken. Kriegen wir es nochmal zum Laufen? Müssen wir neu bauen? Sonst irgendwas. Also das ist definitiv. Und das ist halt meistens halt. Also ich meine, wenn du irgendwie Datenstrategien entwickelst, dann muss das hands-on sein. Also du musst ja irgendeinen Erfolg sehen und nicht irgendwie monatelang irgendwas vor dich hin basteln. Also deswegen, das sind immer die coolen Sachen.
Erzähl mal so ein bisschen was über die spannendste Rolle, die du sozusagen hattest. Das war ja jetzt sehr allgemein, aber kannst du es viel konkretisieren, ohne jetzt vielleicht Geschäftsgeheimnisse zu verraten?
Also eins der klassischen Varianten, weil das kommt witzigerweise relativ häufig vor, ist in auch so einem Marketing-Sales-Umfeld, wenn so Geschichten wie Bidding-Modelle, Google-Pushback für Conversion-Data gebaut werden. Das ist eigentlich was recht sauber zu bauen ist, aber wenn du halt dein Team verlierst, Führungskraft verlierst, keine Ahnung, Mitarbeiter, aber auch Unternehmen wechselt die Hände, das kommt da meistens ich ins Spiel, also Unternehmen ist aufgekauft oder verkauft worden und das sind sicherlich coole Sachen. Also A, wenn du da nochmal guckst, wie die Modellaufbauten sind, dich mit den Daten vertraut machst, aber das ist so ein Klassiker, also so Bidding-Modelle aufmachen, aber halt auch komplette Orchestrierungen von einem Konzern, wo du dir neu überlegen musst, wie kriegen wir das jetzt vielleicht auch in einem neuen Generationenschritt hin. Also das haben wir schon ein paar Mal halt so der Schreibtisch von, ey, wie war das eigentlich? So am 2010 haben wir was gebaut, das ist halt 2017 nicht mehr valide. Und das ist halt schon immer cool, das solche Sachen aufrechtzuerhalten und das finde ich eigentlich immer ganz spannend.
Was glaubst du, dass denn gerade der meistgefragteste, vielleicht sollte man ein bisschen dich einordnen und warum die Folge mit uns beiden spannend ist. Ich bin ja jetzt gerade sozusagen eher wieder mehr mit einem Fuß in Richtung Beratung gewechselt. Oder Interimsmandate. Ja. Und du machst das schon ein bisschen länger, ja. Hauptberuflich nur. Von daher ist mal ein spannender Talk, darüber zu sprechen. Ich spreche viel mit Tim in der Folge darüber. Mhm. Tim ist sozusagen eher auch frischer in der Tätigkeit, du schon länger. Was ist dein Gefühl gerade, wann werden so Data- und AI-Leute gesucht, die interimsweise Sachen machen sollen?
Ich würde sagen, kategorisch momentan, definitiv in den Unternehmen, die haben realisiert, sie kommen nicht weiter und kommen ehrlicherweise eine krasse Überforderung rein. Also ich habe selten im Markt so viel gesehen wie Überforderung. Was machen wir denn jetzt? Wie machen wir es jetzt? Das ist auch ein krasser Bruch zu den Kunden früher. Also früher waren die Kunden, die kamen aus einer Tech-Welt, die waren schon digital, sonst irgendwas. Das waren so die klassischen Kunden. Und da hast du, wenn du
Interims... Da hast du Bidding-Modelle gebaut.
Genau, da hast du Bidding-Modelle gebaut. Ey, und wenn du mal niemanden hattest, dann hast du aus einem Team irgendwo einen Dev geklaut oder selbst irgendwie... Also da konntest du Leute klauen. Wo auch immer her. So einen Physiker haben wir noch immer selbst im Spezialmaschinenanlagenbau gefunden. Also irgendwie immer sowas. Und jetzt hast du so diese Kunden, und das ist definitiv so 2019 angefangen, aber jetzt so richtig krass, eigentlich so Mitte 2021, aber natürlich dank Open AI Marketing Budget Full Scale seit 2023, dass die Unternehmen wollen, aber in eine völlige Überforderungssituation reinkommen und echt gar nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen, wie das jetzt irgendwie alles zusammenpasst. Also das ist komplett anders. Also das ist definitiv jetzt so, die Sachen, so Interimsgeschichten sind definitiv, ey, Überforderung, völlige Überforderung. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Wir wissen, wir müssen was tun. Aber wir haben halt auch schon zweimal, dreimal, das wirst du wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben, dass man halt immer so, es geht auch schon mal schief, ne? Man baut ja gerne mal doppelt und dreifach.
Ja.
Ja, und diese Unternehmen müssen halt jetzt teilweise wieder ran.
Glaubst du, dass so externe Berater, Ideengeber, Advisor dann kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, oder wird es vorher geplant? Weil die Frage, die danach für mich kommt, ist, warum wird es nicht intern besetzt?
Also mehrgliedrige Antwort. Ich habe, glaube ich, sicherlich...
Warum mehrgliedrige
Frage? Ja, genau. Moment mal, lass mich die Fragen zusortieren. Also, Punkt ist, bei mir landen sicherlich eher Sachen, weil ich schon so lange mache, die Kinder, also das Kind ist im Brunnen gefallen. Ich glaube, dafür habe ich einfach auch ein Netzwerk, was weiß, ey, die macht das jetzt seit so vielen Jahren, die kann euch schnell helfen, die bringt da schnell einen Dreh rein. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, bei mir landet echt eher so, das Kind ist durchgefallen. Ja. Ich würde aber sagen, dass ich ein paar Kollegen, und das siehst du natürlich auch bei Anfragen bei uns, da sind eher, okay, wir wollen. Ja. Aber wenn ein Unternehmen mal ein paar Jahre am Markt ist, dann ist meistens ein Kind schon im Brunnen gefallen. Also das mal diese Abteilung.
Ja.
Warum intern nicht besetzt? Ja, woher denn? Also der woher nehmen wir nicht stehlen? Ich meine, wenn du dir mal ausgliederst, die voll digitalen Unternehmen, wo die ihre Kompetenzen vielleicht da sind. Aber welche, ich meine, die scheitern ja schon an der einfachen Frage, wie baue ich eigentlich so ein richtig geiles Data-Team? Wie viel Data Scientist brauche ich? Was ist der Unterschied zwischen Data Scientist und einem Data Engineer? Und was macht dieser AI-Engineer? Wer sind die alle? Und warum brauche ich die? Und wer führt die? Und wie soll das orchestriert? Brauchen wir jetzt noch? Also,
aber es war aber es war bei mir schon der Running Gag im Podcast vor 2-3 Jahren darüber zu sprechen. Die meisten stellen jetzt gerade Data Scientisten, Scientistinnen ein und stellen dann fest, sie brauchen eigentlich Data Engineer.
Genau.
Aber hat sich das noch nicht verändert, glaubst du?
Nee, das hat sich definitiv nicht verändert. Einfach dadurch, dass die Gruppe derer, die sie jetzt brauchen, ja so viel größer geworden ist und die fangen halt wieder bei Null an oder bei minus 5. Das heißt natürlich, die dir vor 2 Jahren oder auch anderen Leuten oder auch mir schon vor 10 Jahren zugehört haben, die fallen nicht vom Glauben ab. Aber die Gruppe, der Markt hat sich ja komplett gedreht, während, ganz ehrlich, wie oft haben wir bis so auch gehört, Data ist so nice to have. Machen wir mal so, ja, jetzt ist irgendwie, sind sie alle in dieser harten Realität angekommen, dass Data ist überhaupt nicht mehr nice to have, ist ein must have und für manche ist es Überlebenskampf. Das heißt, wir haben wieder Rookies, wir haben wieder Beginner im Markt. Und nur weil die 150 Jahre Firmengeschichte haben, heißt es ja nichts, ne?
Ja, ist ein spannender Punkt. Ich habe gerade für meinen Videokurs sozusagen eine Keynote aufgenommen mit, wo sieht man die Perspektive 2030? Und dann sind es auch wieder so Themen, ich liebe ja immer Organisation, Architektur, Kultur unterteilen. Ja. Und das sind auch wieder Themen, wo klar ist, dass die Fachkompetenz eher fehlt. Also
komplett.
Ich will nur nicht zu viel spoilern, aber da ist genau dieses Thema wieder drin mit welche Leute muss ich eigentlich einstellen? Und jetzt sagst du es vollkommen richtig, jetzt kommt dieser ganze AI-Hype Und ich finde es ja total faszinierend, dass vor einigen Jahren dann Leute im Data Science Bereich gesucht wurden. Dann wurde festgestellt, braucht man nicht. Man braucht Data Engineer. Dann habe ich auch mal so eine Grafik erstellt. Jetzt kommt so nach Visualisierung Reporting. Also man sieht sozusagen, Data Engineering Probleme wurden gelöst. Jetzt kommen Reporting Themen, dass man die Daten visualisieren kann. Jetzt kommt plötzlich dieses Thema AI. Und mich würde mal total brennend interessieren, vielleicht hat LinkedIn diese Sache, wie viele Leute haben beim Hype AI plötzlich ihren Titel geändert und haben sozusagen dann, sind aufgesprungen, weil auch ich war in Unternehmen, die AI-Leute gesucht haben und komischerweise hat plötzlich jeder AI im Titel gehabt, obwohl er es vorher noch nicht hatte.
Also ich habe
waren plötzlich alle Experten.
Also wir haben ganz viele neue Kollegen gewonnen. Also ich habe auch, also ich meine, ich sage immer zwar, AI ist ein Teilgebiet der Data Science, aber eigentlich ganz häufig unpopulär. Wenn ich dann so nach mal du so einem klassischen Machine Learning Algorithmus frag, sehe ich in fragende Gesichter. Ganz viele neue Kollegen, die dann noch nicht mal verstanden haben, dass sie vielleicht nur Gen AI machen. Nochmal ein Teilgebiet der ganzen Diskussion.
Ja.
Also das ist halt in Realität, sind die alle irgendwie angekommen und alle irgendwie in dem Jetzt. Und klar, es war halt davor einfach nicht so, es war so ein Nerd-Nischenthema. Ja, also ich meine, es war halt irgendwie ein bisschen unsexy.
Ja, aber was hat sich geändert?
OpenAI. ChatGPT hat sich geändert.
Ja, ChatGPT ist da, aber was ist der Unterschied von ChatGPT zu anderen Forecasting-Modellen, die es schon gab und sonstigen Themen?
Also für mich ist der ChatGPT ja im Prinzip eigentlich nur der Beweis, dass das Paper über Eliza damals recht hatte und immer noch gilt. Eliza, 1965, unser erster Chatterbot, legendär, steht im Paper drin. Die Sekretärin erzählt dem Professor, er soll bitte den Raum verlassen, weil sie führe hier eine intime Diskussion. So, gleicher Move. Auf einmal kannst du klassisches Prompting, was immer über Code oder Pseudocode lange Jahrzehnte mit der AI, mit irgendeiner AI immer so funktioniert hat, über Sprache generieren. Der Mensch hat einen besseren Zugang und das Ding kann generieren und auf unsere faulen Socken, dass ich jetzt nicht mal mehr googeln muss und jetzt schreibst du mir meine ganzen Antworten zu, habe ich einen anderen trivialen Zugang bekommen. Und damit ist Large Language Modellierungen quasi der Zugang, dass ich realisiere, das Ding kann was, was so nerdy, keine Ahnung, Machine Learning, Supervised oder ein Deep Learning, was ich davor nicht verstanden habe, einfach nicht konnte. Aber jetzt habe ich diesen Zugang. Jetzt sehe ich, dass ich das nutzen kann, dass es meine E-Mails einfacher macht, was auch immer. Und damit habe ich halt diesen Zugang und dieser Zugang ermöglicht mir ein anderes Produktivitätslevel. Und es eröffnet andere Diskussionen und zeigt halt dummerweise auch echt auf, ey, wir haben vielleicht 20 Jahre gepennt, ne?
Ja, aber also was ich nicht müde werde zu sagen, ist, dass Gen AI, wie du ja auch selber gesagt hast, da ist gerade der Hype drauf, aber das sind Daten von extern. Wenn du dich dann plötzlich mal nach innen kehrst und überlegst, welche Daten habe ich als Unternehmen, dann stellt man plötzlich fest, habe ich keine. Also dieser Hype ist wirklich nur auf, wie kann ich Content produzieren, wie kann ich vielleicht Prozesse optimieren, was heißt nur, Prozesse optimieren ist immer ein guter, wichtiger Punkt. Aber es geht nicht in eine andere Richtung. Also du kannst keine eigenen Forecasting-Modelle zwangsweise bauen. Also
gar nicht.
Für mich ist der Fokus plötzlich von Engineering und Data Science so weggekommen auf AI, dass an den Themen, an denen wir schon vor Jahren gearbeitet haben, die meisten, mit denen ich mich unterhalten habe, jetzt gar nicht mehr die Wertigkeit hat. Und das ist für mich irgendwie schade.
Es ist auch völlig schade. Noch dazu, weil du halt im Prinzip siehst du halt jetzt das, was man davor auch gesehen hat. Und ich habe das in den letzten paar Wochen schon gesehen. Unsere neuen Kollegen sind ja meistens alles Männer mit dem schicken AI-Titel, Fokus auf Gen AI, haben irgendwelche Use Cases und Co. in Unternehmen angestoßen. Natürlich keine Ahnung davon, wie du so ein Ding skalierst. Keine Ahnung, wie so ein Use Case vielleicht mal zum AI ist ein Prozess. Und zwar ein langwieriger und bleibt immer da, weil Teil der Data Science. Keine Doku, kein handwerkliches Zeug. Ich meine, so ein Ding kann auf der Compute Power auch mal sportlich werden. Das heißt, du brennst 6- und 7-stellige Beträge auch mal flott durch und hast genau keinen Vorteil. Ja, also das ist, natürlich sind es coole Use Cases und je nach Geschäftsmodell, ich meine, denk an Themen, die textlastig sind. Klar, geiler ein Teil der Komplettorchestrierung. Und heutzutage einfach mit mehr Rechenpower auch viel geiler zu rechnen, als was ich damals auf dem ETH Supercomputer mein lustiges Paper rechnen lassen musste und mal 3 Wochen später gehofft habe, da kommt was Anständiges raus. Aber das ist das, was geil ist. Ja, aber das hilft mir ja nichts. Das ist ungefähr so eine Topfpflanze, die du irgendwo hinstellst, sieht schick aus und wenn sie keiner gießt oder sie ins Gesamtkonzept hat, ist halt dann auch kaputt, ne?
Was mir nochmal auffällt, ist, du hast gesagt vorhin so ChatGPT, Gen AI ist der Hype und das ist jetzt gerade, wo der Fokus drauf liegt. Ist es aber nicht nochmal ein gutes Zeichen, dass wir Data Literacy, also dass die, jetzt mal hart ausgesprochen, die Nerds, die Data Scientisten, die Wissenschaftler nicht schaffen, ihre Sachen ordentlich zu verkaufen?
Yep. Das ist der einfache Beweis, dass wir Data Literacy nicht hinbekommen haben.
Ja.
Wir haben es der eindeutige Beweis, dass wir immer noch Nerd-Sprech hoch 3 haben und es scheinbar einfach nicht hinbekommen. Deswegen sage ich immer, OpenAI hat Marketing-Budget geschmissen.
Ja.
Aber wir kriegen es auch nicht konvertiert, weil es ja trotzdem teilweise einfach echt, so hart es jetzt klingt, in die falschen Kanäle läuft, zu den falschen Leuten und den falschen Beratern, Managern und sonst irgendwas, klar?
Mhm. Wie würdest du denn Data angehen?
Data angehen wie? Das ist eine sehr weite Frage. Huiuiui.
Ja, ja. Das, ich hab gehofft, du greifst sie auf und beantwortest sie sozusagen.
Also ich kann dir sagen, was ich immer einführe. CRISP DM. Ich erscheine immer mit meinem guten CRISP.
Was ist das?
Cross-Industry Standard for Data Mining. So alt, das ist die Standard, mein Standardprozess, den ich nicht erfunden habe, der von der EU mal grundlegend mit Funding geworfen worden ist. Finalisiert im Merger, achtet halt euch fest, zwischen Chrysler und Daimler. Haben wir schon lange nicht mehr.
Ja.
Und ist halt das Framework, was Data in Practice dir überhaupt ermöglicht, dass du Datenstrategien und AI-Strategien on Scale ausrollen kannst. Also richtig schönes, zirkuläres Modell.
Ja, jetzt hast du schon, du hast vorhin schon mal über Data-Strategie gesprochen, jetzt nochmal, ich frage gar nicht nach. Aber definier mal bitte, was für dich eine Datenstrategie ist. Weil ich finde, das Wort Strategie steht für alles und nichts und jeder interpretiert es unterschiedlich. Ich glaube, es ist nicht eine falsche Interpretation, wie du es jetzt vielleicht sagen wirst, aber interessiert mal, was du sagst.
Eine Datenstrategie ist für mich ein holistisches Gesamtkonzept über ein Gesamtunternehmen gedacht.
Ja.
Das ist der wichtigste Punkt, dass wir über das gesamte Unternehmen denken. Ja. Mit allen Dingen, die da notwendig sind. Das heißt nicht nur hübsche Ideen und Pläne, sondern auch Development, Deployment und insbesondere Menschen abholen. Und die immer eine Ist-Situation mit einer Zukunftsperspektive verbindet. Also Ist-Situation heißt, die Daten haben wir jetzt, mit denen können wir das machen, mit den Leuten, mit den Maschinen, was auch immer wir haben, hin zu einer Zukunft, wo wir eigentlich stehen wollen, weil wir eine Data-Driven Company oder was auch immer wir da alles so sein wollen, wirklich ermöglichen. Und was wir dann eben an Modellen, an Manpower, Womanpower, aber auch an Daten und was auch immer alles brauchen. Dann haben wir eine Datenstrategie.
Was, wie, womit, bis wann? Yep,
genau. Und halt auch in der Zukunft. Auch Dinge kriegen wir jetzt noch nicht gestemmt. Ist aber geil, wenn es vielleicht morgen funktioniert.
Ja, das meinte ich mit bis wann, genau. Aber fairer Punkt, ja. Bei den Unternehmen, die ich beraten darf, ist die Situation so, dass viele sagen, sie können keine Datenstrategie machen, weil die Unternehmensstrategie fehlt.
Ja, nein, vielleicht.
Ich find es immer sehr provokant, würde ich sagen, ist das eine dumme Ausrede.
Definitiv.
Weil oftmals ist die Unternehmensstrategie, also das Geschäftsmodell klar, was meiner Ansicht nach ausreicht und du kannst auf der Basis definitiv eine Datenstrategie entwickeln.
Ja, und im Notfall machst du eine Teildatenstrategie. Also ich meine, alleine fängt es ja schon an, machen wir Data in Product oder in Operations? Ja, und wenn da fängt es ja schon an. Ein Teilbereich kann ich auch immer erschlagen, also häufig die in Operations, ohne dass ich jetzt hier so eine gedammte Konzernstrategie habe. Also wir können ja allein mal Prozesse glattziehen, automatisieren, bessere Daten liefern, um bessere Entscheidungen zu liefern. Also da können wir viel und lange liefern, ohne dass hier irgendwie irgendeiner weiß, was die Unternehmensstrategie ist.
Ja, nochmal zurückzuführen zu der Frage, die ich sehr weit gestellt habe. Was ich mir so ein bisschen stelle, also viele Unternehmen, vor allem der Mittelstand, hat ja noch zu kämpfen mit dem Thema Digitalisierung.
Ja.
Nach Digitalisierung, ab einem gewissen Reife, finde ich, kommt immer das Thema Data, weil wenn es zu früh kommt, stellst du fest, Data kannst du gar nicht machen, weil viele Prozesse gar nicht digitalisiert sind. Du hast somit gar nicht die Daten, die Informationen liegen dir nicht vor und gehst nicht hin. Was ist, sehr pauschale Aussage, aber ab wann sollte man mit Data starten? Also kann man Industrien sagen, die jetzt vielleicht schon zu spät dran sind? Kann man das da irgendwie pauschalisieren oder in anderen Themen?
Ich würde sagen, ich bin bei dir, du brauchst digital, bevor du Daten kannst. Aber eigentlich wäre es geil, wenn Data an Tag 1 mal kurz mit am Tisch sitzt und sagt, ey, das fänden wir übrigens geil. Also dass ich nicht immer oberste Regel, Daten müssen zum Modell matchen. Aber ich dürfte mir auch mal gerne Wunschkonzert spielen. Welche Daten ich so hätte, wäre sehr, sehr viel cooler. Ja, also andersrum. Ja. Also wir wissen ja auch
aber
ganz,
dauert meistens länger, ne?
Genau. Ist aber geil, wenn du an Tag 1 da bist und dann kommst du 2 Jahre später wieder. Wäre cool. Wäre mein Wunschkonzert. Habe ich noch nicht gesehen. sind Industrien zu spät dran? In meiner Wahrnehmung sind sie nicht unbedingt zu spät dran, weil wir natürlich heute, per Stand heute, eine einmalige Möglichkeit haben. Und das ist natürlich dem Durchbruch im Large Language Modellieren geschuldet. Wir haben so viel geile Rechenpower. Wir können heute einfach Sachen schneller delivern, als wir das noch vor Jahren konnten. Ich meine, du kannst die GPUs ja für was anderes benutzen. Ja. Wir haben so viel. Ich meine, nach 20 Jahren hast du einfach auch bessere Best Practice als vor 15 Jahren so ungefähr oder vor 10 Jahren. Also du könntest heute Aufholgame spielen. Aber in meiner Wahrnehmung scheitert es da halt an mehreren Ecken und Daten ist nur ein Drama. Also selbst wenn du die Daten hast, wenn du halt keine Ahnung hast, wie du das machst, wie, also Fachkompetenz, dann kommst du halt auch kein Stückchen weiter. Da kannst du die schönsten Daten haben, wenn da nichts draus wird.
Das ist ein spannender Punkt, wo wir mal tiefer reingehen können, weil Unternehmen wollen ja meistens dann eine Person haben, die intern Data macht. Jetzt hast du sozusagen ja vorhin schon zu Recht gesagt, meistens ist es so, dass ich angefragt werde, dass du angefragt wirst, ein bisschen berätst und irgendwann ist meine Philosophie, sollen die selber laufen. Ja. Was wir aber im Vorgespräch auch diskutiert haben, ist dieser Punkt, oftmals wird ja versucht, analog einem Transformationsprojekt, einem IT-Projekt, irgendjemand jetzt die Rolle zu geben. Herzlichen Glückwunsch, Barbara, du darfst jetzt Data und AI machen.
Das ist so schön, ich freue mich ganz arg. Was habe ich denn ursprünglich mal gelernt, das mich so qualifiziert?
Ja. Wenn ich jetzt irgendwas sage, werde ich höchstwahrscheinlich dem nicht gerecht, im Sinne von, dass ich irgendjemand bashe, was ich gar nicht will. Aber du hast irgendwas anderes gelernt und darfst jetzt plötzlich Data und AI machen. Ich finde es einen fairen Punkt. Ich sag dir warum. Und dann können wir ein bisschen, glaube ich, kontrovers darüber diskutieren. Ich bin ein Autodidakt. Und ich habe es geschafft, ab und zu mal in Rollen reinzubekommen, die ich vorher nicht gemacht habe. Und ich bin sehr dankbar denjenigen gegenüber, die mich in diese Rollen gehoben haben und nicht gesagt haben, hast du schon 10 Jahre Data gemacht? Mhm. Dann darfst du diesen Job machen, um das jetzt bei dem Data-Beispiel zu machen. Ja. War ja damals nicht so. So. Aber ich finde, in Unternehmen wird es manchmal zu inflationär gemacht, kann man das so sagen.
Ja.
So, warum?
Also mehrere Gründe. Grundsätzlich muss Data keiner studiert haben. Das ist immer so, also wenn du geil drauf hast, Bock drauf hast, dann kannst du es dir ja selber beibringen, heutzutage gleich dreimal.
Ja.
Der Punkt ist nur, es ist ja egal, ob du schon 10 Jahre Berufserfahrung hast, du musst es halt nur irgendwo können. Und das, was ja die Unternehmen machen, ist ja, oh, wir haben hier einen Senior Dev oder quasi einen CTO, der macht jetzt in Daten. Ja. Und dann soll der das von heute auf morgen können. Also das bitte mal, Kinder, das ist unrealistisch. Also das heißt, erstens ist es die Zeiterwartungshaltung, die an diese armen Menschen gestellt wird, einfach völlig unrealistisch. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht so, du kümmer dich da mal ein halbes Jahr drum, mach eine Fortbildung oder sonst was. Das wäre ja geil. So läuft die Hase aber nicht. Das nächste ist, ja, was denn jetzt für Daten? Also was machen wir denn jetzt hier? Machen wir jetzt hier Machine Learning Prediction Modelle? Machen wir Predictive Maintenance? Machen wir da, also sorry, das Feld ist ja auch relativ weit. Kumpel von mir, die machen total geile 3D-Visual-Things und ich bin sicherlich gut in meinem Data-Scheiß, inklusive Lehrauftrag und sonst was. Aber hey, diese ganzen Visual-Stuff war nie mein Hut. Das heißt, ich müsste mich genauso einlesen. Mit viel Erfahrung bist du nur schneller am Einlesen als jemand, der weniger Erfahrung hat. Aber das ist eine realistische Herausforderung. Und das nächste ist, es ist ja auch ein Unterschied, was du jetzt zu tun hast. Sollst du jetzt sehr operativ, angenommen du kommst aus der Dev-Seite, dann wird dir vom Engineer zum Data-Engineer einfach machbar. Bisschen Fortbildung, zurück zum Zeitfaktor. Gut machbar. Eine komplette All-Over-Datenstrategie inklusive Modellierungen, Predictive, rauf, runter, Einführung, Gen AI und nicht zu vergessen, die schöne Transformation, denn ohne die Menschen haben wir gar nichts hier am Laufen. Das ist unrealistisch. Gepaart mit der aktuellen Erwartungshaltung, verdammte Hacke, wir müssen sofort in die Puschen kommen, uns läuft die Zeit davon, der Markt es wird halt einfach unrealistisch. Und ich glaube, das eine, was die Leute halt auch unterschätzen, du kannst ja in diesem ganzen Feld, also Deutschland, aber auch international, wir bilden ja gut aus. Also du findest Juniors.
Ja.
Aber der Junior braucht einen Senior. Ich fand es ganz schlimm, was du versehentlich häufiger bist, wenn du aus diesen MINT-Fächern kommst, dass du auf einmal die Schlauste im Raum bist, am Anfang deiner Berufskarriere, anstatt Penny from the Cheesecake Factory, wo du eigentlich was lernen willst. Und denkst dir so, ey, was denn hier? Und dann hast du endlich mal jemanden, bei dem du was lernen kannst. Das ist ja das, was du auch geil machst. Und dafür haben wir wenig Leute. Und besonders, wenn jemand da auch gerade auf die Stelle geschubst worden ist, dann ist es ja auch Schmarrn. Und das sehe ich einfach als Problem an.
Ja, was ich noch ein bisschen als Problem ansehe, ist dieses Thema, es wird AI und Data gehypt.
Ja.
Jetzt hast du jemanden, der irgendeine Querfunktion, ein Operations, einen zentralen Bereich verantwortet. Oder sie. Und jetzt hast du die Situation, dass in diesem Fall meistens Data und AI mit on top gegeben wird.
Genau.
Das heißt, was passiert automatisch? Jeder Mensch ist zwangsweise ein bisschen egoistisch. Die werden erstmal die eigenen Themen gemacht.
Klar, also natürlich.
Du hebst meistens die Person nicht aus der Rolle raus, in der sie waren.
Ja.
Oder analog ist im Management war, wenn die Supply Chain vorher gemacht haben, Einkauf gemacht haben, Finanzen vorher gemacht haben, dann werden sie auch in der Kompetenz wieder weiter sehr gut ihre Managementaufgaben machen. Aber sie haben nicht diese generalistischen Aufgaben, die du ja im Data-Bereich brauchst. Du musst eigentlich alle Personen im Unternehmen befriedigen und schauen, dass du sozusagen gutes Stakeholder-Management machst, analog der neuen Art und Weise einer IT.
Genau. Du bist halt im Horizontal im besten Falle.
Ja.
Und du musst halt deine ganzen, die Amis nennen das ja immer die Fracture Competences, irgendwie alle vereinen und zusammenbringen. Und das ist halt das große Tricky neben der harten Fachlichkeit, aber da kannst du dir auch jemanden, das ist ja noch das geringste Problem, diese ganzen. Wenn du überlegst, dass Data-Driven Revenue Operations, alle mal Marketing spricht eine andere Sprache, Sales, Finance, Chaos. Nur in der Grundlage, dass sie noch nicht mal sich einig sind, welcher KPI jetzt hier relevant ist. Und da sind wir nur in Daten, aber noch nicht crazy shit veranstaltet.
Ja. Von daher finde ich es eigentlich gut rauszufinden, was mein Rat wäre an Unternehmen, wenn die sozusagen mit dem Thema beginnen. Also auch ich habe sozusagen gerade ja zusätzlich zu meinen Tätigkeiten Interimsmandate, die ich betreuen darf. Und dann fragt der Kunde auch, hey, pass auf, ich würde mir, glaube ich, jetzt zutrauen, einen Chief Data Officer intern einzustellen.
Ja.
Dann sage ich, hey, wir bauen gerade ein Data Warehouse auf. Wir bauen gerade sozusagen eine Infrastruktur auf. Ich kriege gerade mal einen Tag oder anderthalb oder zwei Tage in der Woche sozusagen bei euch zeitlich investiert, weil mehr ist gerade nicht zu tun, weil es sehr viel Kaffeetrinktermine, Politik, Management-Sachen sind. Es lohnt sich nicht, diese Person einzustellen. Und erst ab einem gewissen Punkt, wenn wirklich sozusagen mehr Infrastruktur da ist, wenn verstanden wird, wo die Reise hingeht, Gremiumarbeit zu tätigen ist, dann holt man jemand intern. Und ich finde, meine These, wenn ich als Externer auftrete ab und zu, kann ich viel besser poltern.
Definitiv. Also ich finde immer ganz, ganz ehrlich, du musst diesen Leuten eigentlich eine Fighting Chance geben. Das heißt, du baust es für sie auf, du schlägst die Silos nieder, haust die Datenfürsten aus ihren Positionen raus, bist gehasst, bist da noch weg.
Ja.
Und dann hast du, dann kann da jemand kommen und glänzen. Ja. Mega.
Ja, und sozusagen die Wogen wieder glätten.
Ja.
Aber du hast dann fürs Unternehmen eine gute Transformation hingelegt, die wichtig war.
Und halt einfach auch diese Barriers durchgebrochen, die du, wenn du jetzt von intern kommst, ja fast nicht brechen kannst. Die musst du ja mal extern brechen.
Ja, stimmt. Fairer Punkt. Ja, ich hoffe, dass einige Leute jetzt sozusagen in der Folge das für sich nochmal mitnehmen. Meistens ist es ja so, dass schwer ist, deswegen habe ich auch mein neues Format ab und zu, wo ich mit CEO spreche, um nochmal zu sehen, wie sehen die eigentlich aus ihrer Sicht, um nochmal zu reflektieren, wir sitzen jetzt hier und sprechen drüber und haben irgendwie das Gefühl, es ist doch selbstverständlich, wir dürfen, du genauso wie ich sozusagen in der Vergangenheit und jetzt auch ein paar C-Level-Positionen mit beraten, Advisor sein für die Themen, nochmal klar zu sagen, hey, warum seht ihr das jetzt anders, ja? Habt ihr andere Prioritäten? Viele Mittelstand krempeln jetzt erstmal die IT um, beschäftigen sich irgendwie mit Infrastrukturthemen, was ja sozusagen auch nochmal ein wichtiger Punkt ist.
Ja, aber ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig zu verstehen, dass das, was ich vorhin meinte, halt auch dieses eigentlich gäbe es eine andere Lösung. Weil so Leute mit viel Erfahrung wie du und ein paar andere Kollegen oder wir können ja auch mal kurzfristig erscheinen. Weißt du, wir können ja auch mal so den berühmt-berüchtigten Client-Scoping-Workshop machen.
Ja.
Punktuell, aber frühzeitig. Und das ist das, was ich eigentlich C-Level immer gerne mitnehme. Holt uns doch mal ein Stückchen früher am Tisch.
Ja.
Gebt mal so ein bisschen quasi Scoping-Consulting-Budget aus. Danach sind wir auch erstmal nicht auf der Payroll, aber dann habt ihr das, was wir danach rummotzen, ihr habt eine Wasserstandsmeldung und dann habt ihr das schon mal eingeplant, ihr habt das im Forecast drin, ihr wisst schon mal, dass dieser Use Case da drüben übrigens totaler Rakiri ist, bitte lasst den einfach mal. Das heißt, solche Geschichten oder auch so das, was ich momentan immer wieder mal anmotze, übrigens das mit diesen Data Quality Projekten, wir haben 2024, das machen wir jetzt ganz anders, diese 12 Millionen könnten wir sinnvollerweise woanders investieren.
Mhm.
Das sind ja Ratschläge, die hörst du sonst nicht und dann sind wir ja auch wieder weg. Dafür willst du eine Neutralität haben. Und dann kannst du geil interimsmäßig, dann kannst du aufbauen, umbauen. Aber das heißt, wenn sie mit anderen Themen beschäftigt sind, dieses Thema, was sie ja 100% einholen wird, die können ja nicht sich hinstellen, das wird ja niemand nicht treffen.
Was ich nochmal oft merke, also ich darf ja mit vielen Chief Data Officer, Officerinnen sozusagen dann im Separé sprechen und die erzählen mir oft das Gleiche, dass ihnen Stellen versprochen werden, sie erstens nicht das finanzielle Backup bekommen, nicht das strukturelle Backup bekommen und es meistens sozusagen daran liegt, dass sie eben nicht durchgreifen können. Also sie sind in der, sei es Politik, sei es Management, in der Struktur gefangen. Und ich glaube, deswegen brauchst du nochmal viel mehr jemanden, der ab und zu, wie gesagt, ich will jetzt hier keine Befürwortung für nur extern, sondern ich war auch lange intern, darüber sprechen, dass es an manchen Stellen mal punktuell wichtig ist, den Nadelstich zu setzen, um zu gewährleisten, dass wieder ein bisschen Thema vorangehen.
Definitiv. Und ich glaube, an der Stelle ist es halt einfach auch wenn du in Realität anguckst, wo Chief Data und AI Officer bei super erfolgreichen Unternehmen sind, dann ist es nur eine Übergangslösung für einen Chief Ops. Eigentlich muss der Chief Operating Officer sein, eigentlich muss es eine Schnittstelle, muss das die Position sein, sodass du wirklich als Chief Ops vollen Durchgriff hast. Und am Ende des Tages muss Data in-house sein. Also Data on AI muss eine In-house-Konstruktion sein. Der Berater, wir Externen können geil was liefern, aber es muss in-house sein. Das ist ansonsten können wir diese ganze Diskussion rund um Data is the new gold final anzünden. Es ist nicht so schlimm, wie wenn du geile Teams verlierst. Naja, da gibt's genügend Unternehmen, die geblutet haben. Und zwar immer noch bluten. Ich sag nur lustiges Drama und dem Netflix-Algorithmus, der sich nie erholt hat, weil, oh, wie schön ist Spotify. Das kriegst du nie wieder aufgeholt. Und all dieses auch Verständnis, dass wir jetzt vielleicht in einer Übergangsphase sind mit Chief Data, Chief AI Officer. Aber wenn du nicht Hard Data und AI später im Product machst, sollte das hoffentlich irgendwann bei einem Chief Ops oder sonst oder Chief Rev. Da gibt's andere Positionen, die dann auch mehr Durchgriff haben müssen.
Jetzt hast du ja vorhin so ein bisschen gesprochen von, wo sind die Probleme vor 5 Jahren gewesen, wo sind die Probleme jetzt, wenn jetzt jemand die Podcast-Folge hört, der intern der Meinung ist, dass Data mehr Fokus haben muss, dass da jemand drauf ist, versuch dich in die Lage zu versetzen, wie würdest du versuchen beim Top-Management externe Positionen oder interne Positionen zu pitchen?
Ich würde mir ganz relativ klar angucken, was so unser Painpoint ist und welche Auswirkungen dieser Painpoint hast. Am Ende des Tages kriegst du sie ja immer nur über 2 Sachen. Kosten sparen oder Gewinne nach oben schrauben. Also irgendwie eins, super plakativ, aber du kriegst ja nicht Gehör gefunden, wenn du sagst, also wir könnten hier so ein bisschen was optimieren. Also sorry, du hast 3 Minuten. Sorry, da hört dir keiner zu. Aber wenn du wirklich sehr genau identifizieren kannst, hey, wir kriegen da entweder ein Cost-Cutting irgendwo hin, da können wir wirklich Kohle sparen, oder wirklich, hey, wenn wir das im Griff haben, deswegen steigen wir meistens so Marketing und Sales ein, ne, weil da können wir halt mal schön mal zeigen, dass es geht, dann kannst du dir Gehör verschaffen. Und dann halt auch wirklich sagen, okay, vielleicht nicht unbedingt jemand für Strategie reinholen, sondern mehr so, wir bauen da mal einen Use Case, wir wollen mal eine Etablierung haben, sonst irgendwas.
Ja, ich finde es einen fairen Punkt, weil das würde ich jetzt auch sagen. Viele unterstellen mir ja, wenn sie einen Podcast hören, warum ich mich so sehr auf Marketing fokussiere. Ich sage meistens, warum. Ich sage, wenn du zum Unternehmen oder zum Management hingehst und sagst, herzlichen Glückwunsch, das, was du ja alles siehst, ist alte Grütze, denkt sich meistens die C-Level-Position, ja, verstehe ich, du hast recht, ist richtig so. Und dann ist bei den meisten schon dieser Gedanke, okay, ist Transformation, ist IT-Projekt, das sind ein paar Millionen, mache ich nicht, will ich jetzt gerade nicht anfassen, habe genug andere Themen. Das so zu pitchen macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du dann von einem nicht zentralen, sondern von einem Use Case kommst, der vielleicht im Marketing liegt, der im Servicebereich liegt, der irgendwo ein bisschen weiter weg liegt und für die Person im C-Level direkt klar wird, ich habe jetzt hier nicht ein Riesenprojekt, aber ich habe vielleicht, ich spreche von Mittelstand, vielleicht von 20, 50, 100.000 Euro, kleine Infrastruktur, ich baue einen POC auf und ich habe aber auch einen Mehrwert, der höher ist als das, dann hast du plötzlich das Eis zum Brechen gebracht und es fängt sozusagen an, dann Mehrwert zu entstehen.
Genau, also das ist halt definitiv solche Konstruktionen, wie du hast irgendwas identifiziert, wo du halt, klassischer Fall, wir haben 3% Conversion, 97% Non-Conversion. Du hast irgendwas Lustiges gesehen, du kannst da irgendwas machen und anstatt die 3% auf 3,1% zu optimieren, kriegst du irgendwas hin, haben wir ja genügend Möglichkeiten, die 97% auf 90% runterzubekommen. Mit einem kleinen Investment. Ja, da wird jetzt keiner Nein sagen. Ja. Deswegen ist der Marketing- und Sales-Case, egal ob das jetzt im Marketing ist oder im Sales ist oder eine Ads-Budget-Optimierung, das siehst du halt sofort. Du siehst halt die Relation, um es greifbar zu machen, dass es halt nicht nur Voodoo ist. Im Englischen ist man, sag ich mal, I'm a mathematician, not a magician. Aber das ist es ja ganz häufig. Wenn du da deep drin bist, das sieht ja alles irgendwie nur ein bisschen so eine Voodoo-Puppe, tanzt ums heiße Feuer oder ums Data Warehouse oder am Lake Orm. Da haben wir noch so komische Begriffe. Unser Data Lake funzt heute nicht so richtig, aber läuft bei uns. Aber solche, deswegen ist Marketing und Sales so ein guter Case. Ich meine, du kannst es auch heute, da ist dann Jenny ja auch ganz charmant, dass du halt irgendwie Sachen anders denken kannst, im Customer Support oder du machst irgendwie eine bessere, keine Ahnung, Fraud Detection in deiner eigenen internen Konzernbuchhaltung oder sonst irgendwas. Aber wenn du halt da zeigen kannst, ja, wir kriegen die Kosten einfach mal um 6-stellig nach unten, der Spaß kostet uns für den ersten Aufsatz nur 5-stellig, jo, das klappt.
Finde ich ein guter Punkt, dass es muss eigentlich simpler. Ich habe letztens von jemandem sozusagen eine Art Pitch-Deck für intern challengen dürfen und ich habe echt sehr schmunzeln müssen, weil es dann da stand, okay, Infrastruktur ist schlecht, müssen wir neu machen. Data-Katalog gibt's gar nicht. Also so in der Theorie, was alles jetzt gerade top of oder best practice ist für Data, wurde sozusagen dargestellt und was fehlt und alles wurde angehakt mit, das muss ich jetzt kaufen. Also du bist eigentlich ins Kaufhaus gegangen und hast sozusagen einmal alles genommen, ohne wirklich zu erkennen, was mit was könnte man starten, wie kann man es priorisieren und das ist dann halt einfach viel zu oversized für das Thema.
Ja, und ich finde, es trägt dem auch nicht Rechnung, wie ich die Menschen im Vorstand und Geschäftsführung erlebe, mit denen ich zusammenarbeiten darf, denn die wissen das alles. Die wissen, dass die Infrastruktur Schrott ist. Mhm. Die wissen, das ist so, ich finde das immer so ein bisschen so, die sind da ja nicht gelandet. Ja, die gibt es. Aber eigentlich sind es die Ausnahmen. Die sind da ja nicht gelandet, weil sie nichts können. Die wissen das alles. Aber die müssen ja genauso, wenn du jemand erlebt hast, wenn ein Vorstand für dich durchfightet für das Projekt, wie viel Arbeit da dahinter steckt.
Definitiv, ja.
Das ist mega krass. Und der Realität Rechnung zu tragen, danke, das weiß ich schon, aber entweder, und ich finde halt bei Data ist es, glaube ich, auch der charmante Punkt, Inhouse kann geil zeigen, zeig mir, dass du das Problem verstanden hast. Und hier ist die Lösung, dass wir jetzt zeigen können, wir haben das Problem so deep dive verstanden und jetzt brauchen wir Hilfe beim Lösungsbauen. Dann hast du eigentlich auch, dann kriegst du auch interne Ressourcen. Weil du schon gezeigt hast, hey, ich habe mir da auch die Mühe gemacht und nicht nur hier auf Meta-Ebene alles Schrott, die Karen der Data gemacht, dann ist das schon ganz geil.
Also zusammenfassend kann man von der Folge sagen, die Probleme haben sich eigentlich gar nicht so sehr von 5 auf jetzt verschoben, 5 Jahren, sondern es ist eher die Situation, dass es weiterhin immer noch grundsätzliche Infrastrukturthemen geben, dass die Personen oder die Unternehmen sehr schnell zu Hype-Themen gehen, weil sie vermuten, deren schnelleren Mehrwert zu kriegen versus Infrastrukturriesen anzupassen. Es ist meistens noch die Problematik da, wen kann ich eigentlich intern diese Verantwortung für Data und AI geben, der vielleicht vorher oder die vorher in einem anderen Bereich gearbeitet hat, um das Thema nach vorne zu treiben. Kurzfristig Vor- und Nachteile für intern und extern haben wir diskutiert. Von daher finde ich das eigentlich eine gute abgerundete Folge. Was sagst du?
Ja, ich würde, glaube ich, noch mitgeben, ihr habt eine geile Chance, weil der Unterschied zwischen, die Probleme sind nicht anders geworden, aber wir können schneller geilere Lösungen bauen. Einfach wegen mehr Compute. Nicht unterschätzen, dass wir mit mehr Hardware geilen Shit schneller bauen können.
Wenn sie denn zentral die Daten ablegen. Und dann sind wir wieder beim Infrastrukturthema.
Genau. Aber das ist aber definitiv, ich würde sagen, da hast du heute nochmal eine andere Rollout-Chance, als du es noch vor ein paar Jahren hattest. Du kriegst es einfach schneller hin.
Fair, ja. Ja, bevor ich die 2 Fragen stelle, an dieser Stelle sozusagen nochmal der Hinweis, wer den Podcast zum ersten Mal hört, geht bitte auf Apple Podcast oder Spotify, drückt den Abonnieren-Button oder auf YouTube, wenn er uns sozusagen dazu schaut und bewertet auch den Podcast. Bei YouTube ist es, glaube ich, ein Daumen hoch, das muss ich noch lernen. Und bei den anderen Kanälen ist es sozusagen eine 0 bis 5 Sterne-Bewertung mit am besten gleich auch klärenden Text. Würde mich sehr freuen und ansonsten nutzt die Chance, addet uns auf LinkedIn und wenn ihr Rückfragen habt, stellt gerne die Rückfragen. Liebe Barbara, die 2 Fragen, die ich jeder Person stelle, die in meinem Podcast sind. Was machst du noch privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Data geben?
Okay, was mache ich noch privat mit Daten? Ich bin so ein Nerd, ja? Also wenn ich gestresst bin, fange ich an, Daten zu crunchen.
Ja.
Ziehe mir die auch dann ganz gerne. Ich lese gerne mein Lieblingsnewsletter, Papers von Hugging Face. Ja. Also das mache ich privat, abends, nachts um 3 auf dem Sofa und lese gerne Mathe-Paper und finde das voll peinlich. toll, finde ich voll super. Und dann crunche ich auch immer noch Daten, wenn ich ein Problem habe, um zu verstehen, wie hier die Metadatenlage und sowas ist. Richtig peinlich. Und Filmtitel, also ich weiß immer nicht so genau. Also ich sage ja immer, am liebsten bin ich Penny from the Cheesecake Factory von Big Bang, weil ich eigentlich immer gern die Dümmste im Raum bin und fände es ganz geil, von den anderen crazy Nerds was zu lernen. Also alles, was an Nerdfilmen geht, ist geil.
Okay, verstanden. Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge. Vielen Dank, dass du sozusagen vor Ort gekommen bist.
Von daher, vielen Dank für die Einladung.
War, glaube ich, eine kurzweilige Folge und einige haben was mitnehmen können.
Das freut mich. Bis dann.